keine Rolle. Erstaunlicherweise stand trotzdem immer wieder sein Angebot, sich immer wieder uns zuzuwenden. Und das gilt bis heute, so wie es auch der aktuelle Wochenspruch aus dem Hebräerbrief sagt. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt.
Das passt doch so überhaupt nicht zu dieser Jahreslosung, die wir gerade gesungen haben. Alles, was wir tun, geschehe in Liebe. Da stehen Mama und Brüder und Schwestern draußen, sagen Hallo. Und Jesus geht nicht raus, umarmt sie nicht, begrüßt sie nicht, geht ihnen nicht entgegen. Nein, viel schlimmer noch, er fragt, wer ist meine Mutter, wer ist meine Brüder? Er negiert, er verneint seine Mutter und seine Brüder und seine Schwestern. Er verneint seine Familie. Was für ein unglaubliches Ereignis, was für eine unglaubliche Reaktion von Christus. Und diese harsche Reaktion passt so überhaupt nicht zu diesem alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Denn damals wie heute ist Familie etwas ganz, ganz Wichtiges. Familie, das ist das, wo wir hineingeboren werden. Wir haben es ja gerade gesehen. Das ist da, wo wir wachsen dürfen. Das ist da, wo unsere Identität sich herausbildet. Im Gegenüber mit den Familienmitgliedern. Familie war und ist sehr wichtig. Und das ist in anderen Kulturen zum Teil noch viel wichtiger als bei uns. Als ich als Austauschschüler in den Vereinigten Staaten war, da ist mir das sehr aufgefallen, welchen extrem hohen Stellenwert die Familie hat. Immer noch geprägt von dieser Siedlerperspektive. Diese Schicksalsgemeinschaft, die zusammenhalten muss, um zu überleben. Familie. La Familia. Im Italienischen ist doch eine absolute Institution. Eine Überinstitution. Und im Judentum ist Familie heilig. Ruht der Segen Gottes darauf. Es ist die Keimzelle der Gemeinde und das Judentum versteht sich als eine große Familie. Familie ist wichtig. Was tut Jesus hier? Was tut Jesus hier? Ich denke, um unseren Bibeltext, den wir heute der Predigt zugrunde legen, zu verstehen, müssen wir ein Stück tiefer eintauchen. Und das Erste ist, wir können diesen Text mal einordnen in die Gesamtsituation, wie sie bei Markus geschildert wird. Das heißt, ich lese mal aus Markus 3, Vers 20, was war vorher, vor dieser Szene passiert? Jesus hatte angefangen zu predigen. Jesus hatte seine 12 Jünger gefunden und berufen. Jesus Botschaft verbreitet sich wie ein Lauffeuer in der Gegend. Und die Leute kommen geströmt. Überall, wo er auftaucht, ist die Menge da. Und sie stehen da und umringen ihn. Dann ging Jesus nach Hause. Wieder strömte die Volksmenge zusammen, sodass Jesus und seine Jünger noch nicht einmal zum Essen kamen. Als seine Verwandten das hörten, machten sie sich auf den Weg zu ihm. Sie wollten ihn mit Gewalt dort wegholen, denn sie sagten, er ist verrückt geworden. Aus Jerusalem waren Schriftgelehrte gekommen. Sie sagten, er ist vom Beelzebul besessen. Ist das nicht herrlich? Manchmal ist die Bibel so sprechend. Man kann sich das so richtig vorstellen. So Jesus' Familie am Abendbrottisch. Maria sagt, ach, der arme Junge, der kommt überhaupt nicht mehr zum Essen. Der Jakobus, einer seiner Brüder, sagt, naja, der ist total verrückt geworden. Und Josef, der andere Bruder, sagt, naja, der macht alle verrückt. Und übrigens ist das überhaupt nicht mehr lustig, weil wenn die Schriftgelehrten sowas behaupten, die machen kurzen Prozess. Da kommt so eine Schwester und die Schwester sagt, ja, ja, und ich habe das auch schon erlebt. Auf dem Marktplatz, da haben die hinter mir rumgetuschelt und haben sich von mir weggedreht. Denkt er denn überhaupt nicht an uns? Und während diese noch am Abendbrottisch so über Jesus sprechen, kommt im Hintergrund das Lied von den Ärzten Junge. Die, die es kennen, werden sozusagen diese Texte einblenden können. Und auch da geht es um einen Jungen. Und die Familie macht sich große Sorgen um ihn. Und es ist doch total vernünftig, was sie da tun. Es ist total vernünftig, dass sie diesen Sohn, der so offensichtlich verirrt ist, der offensichtlich Dinge tut, die so gar nicht menschlicher Vernunft entsprechen, dass sie den endlich mal wieder zur Raison rufen. Raison ist die Vernunft im Französischen. dass sie ihn endlich mal wieder zur Vernunft ziehen, dass sie ihn wieder zurückholen in den schützenden Schoß der Familie. Das ist absolut vernünftig nach menschlicher Vernunft, nach weltlicher Vernunft. Das ist sehr beschützend, aber, wir haben es gerade auch im Lied gehabt, ein Stück weit einengend. Familie ist der Platz, wo wir wachsen dürfen, aber Familie kann auch der Platz werden, wo unser Wachstum eingegrenzt wird, wo wir reduziert werden auf das, was wir gar nicht sind. Und das ist die Absicht, mit der die Familie zu Jesus kommt. Und Jesus weiß, mit welcher Absicht die Familie da draußen steht. Wenn Jesus so spricht und so reagiert, und da bin ich felsenfest überzeugt, dann lehnt er nicht die Menschen ab, nicht Maria, Jakobus, Josef und seine Schwestern. Er hat sie lieb, aber er lehnt die Absicht ab. Er lehnt den falschen Maßstab ab, der an ihn angelegt wird. Er lehnt den Maßstab ab, der rein weltlich ist, aber Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Er ist wahrer Gott. Und nach diesem göttlichen Maßstab, will er sich ausrichten. Warum bin ich so fest überzeugt, dass Jesus die Absicht ablehnt und nicht die Menschen? Es gibt eine andere Stelle, die euch vielleicht einfällt, wo schon sowas Ähnliches war. Auch jemand, der besonders beschützend seine Hand um Jesus legen wollte und Leid von ihm abwehren. Als Jesus zum ersten Mal seinen Tod ankündigt, tritt Petrus auf und Petrus sagt: Gott, bewahre dich davor, Herr. Das darf dir nicht zustoßen. Und da antwortet Jesus: Weg mit dir, Satan, hinter mich. Du willst mich von meinem Weg abbringen. Dir geht es nicht um das, was Gott will, sondern um das, was Menschen wollen. Aber er spricht nicht Petrus an, er sagt nicht, Petrus, geh weg von mir, sondern er sagt, Satan, hinter mich. Er spricht den an, die Absicht an, die offensichtlich gegen seine Zielsetzung ist. Er geht gegen diese Zielsetzung, die Petrus dazu bringt, stärker sich um Jesus zu kümmern, nach einer menschlichen Logik ihn beschützen zu wollen. Aber er fragt gar nicht nach dem Willen des Herrn. Und immer wieder geht es Jesus so. Als Jesus nach Nazareth kommt, und das ist noch ein weiterer Beleg für genau denselben Konflikt, als Jesus nach Nazareth kommt, da wo er aufgewachsen ist, wo ihn jeder kennt, da wird er abgelehnt. Ich lese in Markus 6, Verse 2 fortfolgende. Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn von Maria? Ist das nicht der Bruder von Jakobus, Josef, Judas und Simon? Leben nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und deshalb lehnten sie Jesus ab. Aber Jesus sagte zu ihnen: Nirgendwo gilt ein Prophet so wenig wie in seiner Heimatstadt, bei seinen Verwandten und bei seiner Familie. Deshalb konnte er dort auch keine Wunder tun, und Jesus wunderte sich über den Unglauben der Leute dort. Dreimal ist es die Absicht, die Jesus reduzieren will auf seine menschliche Natur. Und Jesus sagt jedes Mal, nein. Was machen die Menschen da in Nazareth? Sie wundern sich über dieses mächtige Wort, was Jesus spricht. Und dann sagen sie, wer bist du überhaupt? Sie suchen Kategorien, Schubladen. Ach, du bist doch ein Zimmermann. Oh, du redest über theologische Fragestellungen? Du bist doch der Sohn von der Maria, du bist ein Bruder. Ja? Schublade, da kommt Christus rein zu und dann brauche ich mich damit nicht mehr zu beschäftigen. Falscher Maßstab. Ja, menschlich gedacht, alles richtig, aber nach himmlischem Willen Gottes absolut nicht richtig. Das heißt, Christus weist in seinem Verhalten darauf hin und sagt: Achtung, da wird etwas an mich herangetragen, was mir nicht entspricht. Da fragen Menschen nicht nach dem, was Gott will, sondern sie urteilen nach ihrer menschlichen Vernunft. Und das, Das ist nicht meine Familie. Meine Familie fragt nach dem Willen des Vaters. Und deswegen, das ist das Erste, was in diesem Text wichtig ist, dass wir das verstehen. Es geht nicht um die Ablehnung, es geht nicht um liebloses Verhalten von Christus, sondern er macht ein Ausrufezeichen, ein dickes, rotes Ausrufezeichen, setzt er und sagt, es geht mir darum, dass der Blick frei wird auf das, was wirklich zählt. Meine Familie orientiert sich an meinem Vater im Himmel und dessen Maßstäben. Und das ist auch mein Maßstab und der sollte es auch für alle meine Familienmitglieder sein. Ja, so weit, so klar. Und so klar, so erschreckend. Die eindeutige und sofortige Frage, die doch kommt jetzt, und die stelle ich jedem hier, die eindeutige Frage ist doch, tust du Gottes Willen? Tust du Gottes Willen? Wenn das Merkmal der Familie Gottes ist, der Familie Jesu, tust du Gottes Willen? Wie gerne würden wir jetzt von Herzen Ja rufen. Ja, Jesus, tue ich. Ich will dazugehören. Ich bin dabei. Und wenn wir so richtig ehrlich zu uns sind, dann müssen wir mit Paulus bekennen, wie er in Römer 3, Vers 10 schreibt, keiner ist gerecht. Nicht ein einziger. Keiner ist einsichtig. Keiner fragt nach Gott. Alle sind sie von ihm abgefallen. Allesamt sind sie verdorben. Es gibt keinen, der etwas Gutes tut. Auch nicht einen einzigen. Autsch. Ja, wir wollen dieses Merkmal der Familie Gottes, der Familie Jesu erfüllen. Und wir stellen fest, wir tun es nicht. Wir gehören nicht dazu. Markus lässt uns mit diesem Rätsel, mit dieser erschütternden Erkenntnis alleine. Matthäus lässt uns in der Parallelstelle mit dieser Erkenntnis alleine. Aber Lukas hilft uns weiter. Lukas hilft uns weiter. Denn Lukas sagt uns in der gleichen Stelle, jetzt muss ich gerade diese Stelle noch finden, er erwiderte, meine Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Er ist der Einzige, der das so formuliert. Meine Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Also der Einzige, der sagt, Moment, es gibt einen Weg dahin, ist Lukas. Ich gehe nochmal zurück. Das heißt, Lukas sagt, wir sollen hören, zuhören. Und das führt zum Handeln. Der Weg vom Hören zum Handeln ist aber noch ziemlich weit. Da ist noch eine richtig große Lücke dazwischen. Zwischen dem Hören und dem Handeln. Und jetzt überrascht uns Christus in einer ganz positiven Art und Weise. Denn Christus sagt, bei Matthäus, er zeigte mit seiner Hand auf seine Jünger und sagte, das sind meine Mutter und meine Brüder. Wer tut, was mein Vater im Himmel will, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Er zeigt mit der Hand auf diejenigen, die vor ihm sitzen, die Jünger. Ausgerechnet die Jünger. Ausgerechnet die Jünger, wir wissen, wie wankelmütig die Jünger sind. Wir wissen, wie oft sie daneben liegen. Wir haben gerade eben gehört, Petrus hat mit dem falschen Maßstab an Jesus gelebt. Und ausgerechnet diesen Jüngern sagt Jesus, ihr seid meine Brüder, meine Schwester und meine Mutter. Denen, die von denen er weiß, dass sie es nicht tun, dass sie nicht den Willen des Vaters tun. Wie passt das denn zusammen? Wie passt das zusammen? Nun, lass uns den Gedanken noch mal ein Stück weiter drehen. Wenn wir hören, wie Lukas uns einlädt, weil Lukas weiß den Weg, wenn wir hören, was hören wir denn dann? Wir hören das, was Thomas Jost vorhin gebetet hat. Wir hören Johannes 6, Vers 14, 14, Vers 6. Wir hören nämlich: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Nicht ihr erfüllt den Willen des Vaters. Ich weiß das. Ihr wisst es auch. Aber ich bin der Weg eurer Verfehlung, euer zu kurz springen, trage ich hinüber. Ich trage euch hinüber. Ich bin derjenige, der in Liebe für euch das ausfüllt, was ihr selber nicht schafft. Ich bin in Liebe für euch ans Kreuz gegangen und bin derjenige, der euch hinüberträgt. Und ihr seid, so wie ihr hier vor mir sitzt, ihr seid mit hineingenommen in den Tod Jesu, so wie Paulus in Galater 5, Vers 24 und 25 schreibt. Wer nun zu Jesus Christus gehört, hat seine menschliche Natur ans Kreuz genagelt, mit allen Leidenschaften und Begierden. Wenn wir durch den Heiligen Geist Gottes das Leben haben, wollen wir auch aus diesem Geist heraus unser Leben führen. Das heißt, wir sind mit Christus und unserem alten Wesen gestorben und stehen als neuer Mensch auf, getragen vom Heiligen Geist, gefüllt vom Heiligen Geist. Und nur durch den Heiligen Geist sind wir in der Lage, den Willen Gottes in den Blick zu nehmen. Nur durch den Heiligen Geist sind wir in der Lage, mehr und mehr von diesem Willen umzusetzen, immer wissend, dass wir niemals das erfüllen, was eigentlich das Merkmal der Familie Gottes ist. Aber gerade da wird das Bild von der Familie doch so wunderbar sprechend. Wir sind als Menschen in eine Familie geboren. Wir sind als Christen in die Gemeinschaft der wahren Familie Gottes, der wahren Familie Jesu, wiedergeboren. Kein Baby ist durch seine Leistung Mitglied der Familie geworden. Genauso wenig wie wir durch unsere Leistung Mitglied in der wahren Familie Jesu werden. Wie so ein kleines Baby an der Muttermilch hängt und es jeden Tag braucht, ernährt zu werden, so brauchen wir als Kinder in der wahren Familie Jesu die Verbindung zu Gott, sein Wort, seinen Segen, der in unser Leben hineinströmt. Und wenn wir als menschliche Kinder uns daneben benehmen, der einzige Platz, wo wir wahrscheinlich auch wieder zurückkommen dürfen, ist die Familie. Und das Gleiche gilt für die wahre Familie Gottes, die wahre Familie Jesu. Wenn wir daneben liegen, wenn wir verirrt sind, dann dürfen wir jederzeit wieder anklopfen und der Vater läuft uns entgegen und nimmt uns in den Arm und freut sich darüber, dass wir wieder da sind. Das ist die wahre Familie Jesu. Und so können wir diesen kurzen Hinweis, der im Evangelium sehr kryptisch ist, mit Hilfe von Paulus, mit Hilfe von Lukas überbrücken. Wir können diesen Weg Schritt für Schritt gehen und sagen, ja, ja, und deswegen dürfen wir Mitglied, Glied in der Familie Gottes sein, in der Familie Jesu, in der wahren Familie. Und auf dieser wahren Familie, und das ist der dritte Punkt, auf dieser wahren Familie liegt ein ganz besonderer Segen. Für die Hörer des damaligen Gleichnisses, für diese Hörer in dieser Szene, wo Jesus gesprochen hat, war das eine schockierende Aussage, ein schockierendes Verhalten, was Christus an den Tag gelegt hat. Und trotzdem hat sich der eine und andere erinnert und hat gesagt, Moment mal, was Christus da tut, das erinnert mich an jemanden, der schon mal gehört und gehandelt hat. Im Vertrauen auf das Wort Gottes etwas Verrücktes gemacht hat. Die Zuhörer, die fest verwurzelt sind im Alten Testament, in den Schriften, kennen Abraham. Sie kennen Abraham. Und was steht in 1. Mose 12, Vers 1? Gott spricht zu Abraham: Zieh fort aus deinem Land, aus deinem Volk, aus deinem Vaterhaus und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ein Segen sollst du sein, durch dich sollen alle Geschlechter auf der Erde Segen erlangen. Abraham tut etwas, was nach menschlichem Maßstab absolut unsinnig ist, unvernünftig, verrückt, gefährlich. Er hört und handelt. Er vertraut, er glaubt. Er baut sein Leben auf die Zusage Gottes. Und deswegen spricht Paulus in Galater 3, Vers 14, durch Jesus Christus sollen die Völker Anteil an dem Segen bekommen, den Gott Abraham zugesagt hat. So wurde es möglich, dass wir aufgrund des Glaubens den Heiligen Geist empfangen. Wir sind durch Jesus Christus in diesen Segen Gottes hineingenommen. Und dieser Segen Gottes ruht auf der Familie, der wahren Familie Jesu. Auf jedem von uns, die wir wahre Familie Jesu sein dürfen, aus Gnade von Jesus Christus. Wir dürfen wahre Familie sein. Wir dürfen wahre Familie Jesu sein. Und darauf liegt ein Segen. Jetzt, was ist Segen? Segen ist gerade für die Hebräer etwas unmittelbar Erfahrbares. Nicht etwas ganz Abstraktes und weit weg Bestehendes, sondern etwas, was unmittelbar hier heute im Leben erfahrbar ist. Segen erfahre ich als eine besondere Qualität des Lebens. Eine besondere Qualität des Lebens. Und Paulus beschreibt dieses Leben in der wahren Familie Jesu in Galater 3, Vers 26. Ihr seid alle Kinder Gottes, weil ihr durch den Glauben mit Christus verbunden seid. Denn ihr habt alle in der Taufe Christus angezogen und durch sie gehört ihr nun zu ihm. Es spielt keine Rolle mehr, ob ihr Juden seid oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen, Männer oder Frauen. Durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle wie ein Mensch geworden. Paulus ist noch viel radikaler. Er sagt, ihr seid nicht nur eine Familie, ihr seid ein Mensch. Ihr, die ihr zur wahren Familie Jesu gehört, ihr seid ein Mensch. Und das ist ein tolles Bild. Wie kann ich das ganz praktisch machen? Stell dir doch einfach mal vor, wenn du jetzt dich umguckst oder wenn wir nachher beim Mittagessen zusammensitzen, guck dich mal um. Neben dir sitzt deine Mutter. Neben dir sitzt dein Bruder. Neben dir sitzt deine Schwester. Da laufen Kinder rum, vielleicht, hoffentlich irgendwann. Das sind deine Kinder. Das sind vielleicht Enkel, das sind deine Enkel. Wir dürfen die Mitmenschen in der wahren Familie Jesu mit den Augen Gottes sehen. Wie Gott sie sieht als seine Familie, wie Christus uns anspricht als seine Brüder und Schwestern. Und so dürfen wir auch alle anderen ansehen. Das hilft enorm. Dieser kleine gedankliche Trick hilft enorm darin, dass wir, wenn wir mit den Augen Gottes betrachten, es leichter haben, alles, was wir tun, in Liebe zu tun. Segen ist aber auch nicht nur Qualität des Lebens, sondern ist auch Quantität des Lebens. Ist Fülle, ist Überfluss. Und Überfluss bedeutet, etwas fließt über, überwindet Grenzen. Diese wahre Familie Gottes grenzt gerade nicht ein. Sie grenzt nicht ein, sondern wie der Paulustext es uns gesagt hat, egal wo, wie alt du bist, egal ob Mann oder Frau, wo du herkommst, alle sind eingeladen, zu dieser wahren Familie Gottes, dieser wahren Familie Jesu dazuzugehören. Es überwindet Grenzen und es fordert uns auf, auch gleichzeitig hinauszugehen und Menschen als Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, als Enkel, als Kinder zu betrachten, die nicht hier sitzen, die nicht in diesen Mauern sind, sondern es geht weit darüber hinaus. Wir sollten nicht Familie Jesu zu eng denken, sondern grenzenüberwindend hinausgehen und durch unser Leben einladen dazu, dass Menschen anfangen, sich zu wundern. dass sie versuchen vielleicht das, was wir tun, einzuordnen in irgendeine Schublade und die Schublade klemmt. Und dann fangen die vielleicht an zu fragen und sagen, was ist denn da eigentlich, was ist denn falsch mit dir? Was ist denn eigentlich falsch mit dir? Wieso bist du so? Warum reagierst denn du so? Das macht man doch so nicht. Kenne ich anders. Und dann erkennen vielleicht Menschen tatsächlich, dass wir beseelt sind, dass in uns Christus wirkt. Durch uns werden sie auf die Quelle des liebevollen Tuns aufmerksam, Christus in uns. Dann beginnt das Ganze nicht nur für uns, wahre Familie Gottes, wahre Familie Jesu zu sein, sondern dann wird es wahre Familie Jesu für die Welt. Ein Licht, was leuchtet. Der ein oder andere wird sich vielleicht erinnern. Ein Licht, was leuchtet, das hatten wir doch in der Predigt im Januar. Die Öllampe, die dann leuchtet für alle, unendlich viele Strahlen ausstrahlt, 30, 60, 100-fach Frucht bringt für die Welt. Das ist wahre Familie Jesu. Was für eine wundervolle Verheißung wir da haben. Ich will es zusammenfassen. Erstens, wenn das wahre Familie Jesu ist, dann wollen wir bei scheinbar vernünftigen Maßstäben der Welt nochmal kritisch nachfragen und uns orientieren am Willen unseres Vaters im Himmel. Denn wir sind Mitglied, wir sind Glied in dieser wahren Familie Jesu. Der himmlische Vater ist derjenige, dessen Willen wir suchen wollen. Zweitens, wir wollen unsere Kindschaft dankbar annehmen, die uns geschenkt ist. Wir wissen, dass wir es nicht schaffen. Wir wissen, dass wir nicht es verdient haben. Aber aus Gnade wurde uns diese Kindschaft geschenkt und wir dürfen sie beseelt, erfüllt vom Heiligen Geist leben. Und drittens, wir wollen Teil dieses Segens sein. Wir wollen diesen Segen der wahren Familie Jesu genießen. Und wir wollen ihn auch mit vollen Händen überfließen lassen. Und das können wir gleich beim Mittagessen nachher machen. Probiert es mal aus. Probiert es mal aus, alle mit dem Blick zu betrachten, mit den Augen Jesu, als eine große Familie. Wir treffen uns zum Mittagessen, wie eine Familie. Ja, und reden miteinander und sprechen miteinander. Und da sind Menschen, die Sorgen haben und wir dürfen trösten. Da sind Menschen, die sich freuen und wir dürfen mitfreuen. Da gilt es anzupacken, einfach ganz praktisch Liebe auch zu üben und zu zeigen und Dinge warm zu machen und vorzubereiten. Ja, das ist Familie. Wir stehen da füreinander ein und leben miteinander. Ganz praktisch, gleich nach dem Gottesdienst können wir das miteinander tun. In einer rauen Schale, in der rauen Schale unseres heutigen Predigttextes steckt, wie ich finde, ein wundervoller Kern. Alles, was wir tun, geschehe in Liebe. Das gebe uns Gott. Amen.